Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und mit wunderbaren Gesprächspartnerinnen heute wieder Lena Ozendowski, die tolle junge Schauspielerin, so viel beschäftigt, in so vielen Filmen zu sehen, in so vielen Serien, war noch nie bei uns in 12 Uhr mittags. Wird höchste Zeit, und das hat sie getan für den Film 791 Kilometer, die Strecke zwischen Hamburg und München, beziehungsweise umgekehrt, die reisen ja von München nach Hamburg. Dann freuen wir uns auf den Besuch hier von Simone Geißler, Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin, Haus der Stille, ein sehr spannender Film, wobei die Entstehungsgeschichte des Films mindestens genauso spannend ist wie die Geschichte selbst, die dort erzählt wird. Sie wird darüber berichten, wie man so einen Film völlig unabhängig produziert und dann eben zusammen mit Freunden und Freundinnen ein solches Werk zustande bringt. Passiert auch im Verlauf in dieser Sendung. Und gleich in ein paar Minuten laden wir Sie alle ganz herzlich ein zum Weihnachtsfilmfestival. Das gibt es nämlich auch in Berlin, schon zum 6. Mal. Und es ist etwas anders als das, was man sich jetzt so vorstellt. Sehr spannendes, sehr differenziertes Festival. Wir machen Ihnen hoffentlich Lust darauf. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Ich bin Asim, 29.
Möchten Sie vielleicht noch etwas darauf eingehen, auf welche Weise Sie von uns erfahren haben?
Sie bringen Opfer und Täter zusammen, oder?
Ja, so ist es.
Ihr arbeitet mit den Leuten komplett anders, als sie es normalerweise gewohnt sind. Keine Bevormundung, keine Suggestion. Nur zuhören und da sein. Und das bedingungslos.
Das war ein Ausschnitt aus dem Film All eure Gesichter aus Frankreich. Das Werk ist jetzt bei uns angelaufen und es basiert, was da erzählt wird, auf einem Gesetz in Frankreich aus dem Jahre 2014, das sogenannte Restorative Justice Programm. Und das ermöglicht eine ganz besondere Form der Begegnung zwischen Tätern und Opfern. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Lewicke. Grüß dich.
Guten Tag, Herr Knut Elstermann.
Anke, und dieses Gesetz ist wirklich ganz wichtig, weil es einen Dialog ermöglicht zwischen Leuten, die Gewalt erfahren haben, und Leuten, die Gewalt ausgeübt haben. Der Film ist jetzt trotzdem ein Spielfilm, es ist keine Dokumentation über diese Begegnungen. Der dritte Film von Jean Herry. Und Anke, sie hat genau recherchiert, sie hat genau versucht herauszubekommen, was passiert in solchen Gesprächsrunden. Aber was sie uns erzählt, das sind dann schon fiktive Geschichten auf der Grundlage der Realität.
Ja, auf alle Fälle. Also sie hat sozusagen das, was sie gehört, erfahren, miterlebt, hat fiktionalisiert und eben auch verdichtet. Und es geht hier ja um Täter und Opfer, die ja gar nicht zwangsläufig in einem konkreten Fall eben verknüpft sein müssen, sondern es geht in diesem Film, das sind, du hast es ja gesagt, doch meistens Opfer von Raubüberfällen, die dann auf die Männer, die im Gefängnis noch sitzen, treffen, die diese Raubüberfälle oder Überfälle dieser Art begangen haben. Und der Film nimmt eigentlich mehr oder weniger die Perspektive der Mediatoren ein, die das begleiten. Also wir lernen die kennen, wie die erstmal so Planspiele machen, wie sie reagieren können, wie sie dann die Täter und Opfer aufsuchen, wie sie den Tätern auch erklären, dass sie natürlich sehr, sehr viel mit Aggressionen zu tun bekommen, mit Wutausbrüchen. Und dann fangen diese Sitzungen an, das sind immer 5 Stück, da bringen dann auch die freiwilligen Helfer, die es auch noch gibt, immer selbstgebackenen Kuchen mit. Und dann sitzen die eben in einer Reihe und derjenige oder diejenige darf nur sprechen, die den Stab in der Hand hat. Mhm. Und dann geht das so allmählich los, eben, dass die Opfer sich auf einmal artikulieren können, was sie da erlebt haben, welche Ängste sie seitdem haben, dass sie keinen normalen Alltag mehr haben. Und die Täter müssen einfach irgendwann Stellung beziehen, aber es findet irgendwann, das ist das Bemerkenswerte, doch auch ein Austausch statt. Also gerade bei den Tätern ist es ja so, dass sie auch erst so in Phrasen reden, sich über ihre Herkunft entschuldigen und so weiter. Aber dann passiert doch wirklich was. Das ist doch enorm.
Und ich denke, Anke, das ist uns so berührt, liegt auch an den hervorragenden Schauspielern. Sind ja sehr berühmte Leute. Also auf dieser Mediatorenseite sehen wir Elodie Boucher, Jean-Pierre Durisson. Bei den Opfern ist eine Legende zu sehen, Miu Miu, das ist übrigens die Mutter der Regisseurin. Also dadurch ist sie natürlich auch in diesen Film hineingekommen, Anke. Und die spielen das mit einer großen Intensität. Und also man weiß schon, wie die heute leben. Es gibt auch eine Rückblende zum Beispiel mal. Und es gibt noch eine Parallelhandlung, die ja auch nicht unwichtig ist.
Ja, ja, ich finde das ganz eine gute Entscheidung eigentlich, dass man weitgehend zu den Tätern und Opfern, dass man so wenig Privates erfährt, ganz konkret, also dass da nichts bebildert wird. Bei den Mediatoren kommen wir ja schon manchmal mit, wie die so ein Feierabend Bier trinken und wie sie eigentlich dann auch vermeiden, über ihre Arbeit zu reden. Aber man spürt trotzdem in den Gesichtern, dass die Arbeit weiter ist. Und es gibt noch du hast es gesagt, eine weitere Handlungsebene. Und ich glaube, die ist auch eingebaut, um die Bandbreite dieser Justizform zu zeigen. Da lernen wir eine junge Frau kennen. Und sie wurde von ihrem Bruder, dem Älteren, eben missbraucht in ihrer Kindheit, hat diesen dann auch angezeigt. Der war auch im Gefängnis und nun kommt er zurück, lebt im selben Quartier und sie möchte jede Begegnung mit dem vermeiden und sucht deshalb eine dieser Mediatoren auf. Und in diesem Handlungsstrang arbeitet der Film dann auch mit Rückblenden, so ganz kurz. Also es sind nur so Erinnerungsmomente, wie sie versucht hat, sich als Kind einzuschließen. Und auch hier finde ich das so bemerkenswert. Also da findet eigentlich keine Annäherung zwischen den beiden statt, aber bei ihr tut sich trotzdem was, weil sie diesem jungen Mann, ihrem Bruder, eben Regeln vorschreiben kann. Du gehst dann ins Kino, ich dann. Dann gehst du ins Restaurant und ich. Also so wird sie, kann sie sich so ihr Leben wieder zurückholen und auch einfach bestimmen. Also da findet was Selbstbestimmendes statt. Und in dem anderen Handlungsstrang ist es doch auch ganz toll, wenn Mio Mio, auf die ja nach ihrem Raubüberfall diese ältere Frau über Jahre nicht rausging, auf einmal merkt, es gibt doch noch ein Leben. Also sie muss nicht permanent die Angst haben. Und das, finde ich, sind so diese interessanten Momente in diesem Film, wo sich was tut. Und das muss gar nicht über Worte immer nur stattfinden, sondern das ist einfach, es gibt so eine aufmerksame Kamera, dass sich das auch alles in den Gesichtern und in den Blicken so widerspiegelt.
Und auch das Missbrauchsopfer wird unglaublich eindrucksvoll geschildert. Du hast ja schon gesagt, auf ihrem Gesicht sieht man alles, also die Angst, aber auch diese Hoffnung, die wird gespielt, auch von einer sehr berühmten französischen Schauspielerin, kennen wir alle aus. Blau ist eine warme Farbe, nämlich von Adele Exarchopoulos. Also auch sie gehört zu diesem großartigen Ensemble. Anke, und du hast es gesagt, das Schöne an dem Film ist, dass bei diesen ja sehr berührenden Gesprächen immer wieder Hoffnung aufblüht auf Heilung und Vergebung. Es geht um Schuld, es geht um Sühne, es geht um das Leiden und die tiefe Verstörung der Opfer, aber eben auch um die Möglichkeit des Dialogs. Das zeichnet diesen Film aus. All eure Gesichter jetzt im Kino zu sehen. Anke, ich danke dir.
Tschüss.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Weihnachten ist natürlich auch Kinozeit und man geht gern ins Kino, sieht sich besonders besinnliche, nachdenkliche, aufwühlende Filme an. Es gibt ein eigenes Festival in Berlin, das soll man sich mal vorstellen. Ein Festival schon im 6. Jahr jetzt, das ausschließlich Weihnachtsfilme zeigt. Das ist eine wunderbare Idee, finde ich. Findet statt im traditionsreichen Kino Moviment und ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit dem Macher reden kann, der sich das ausgedacht hat und liebevoll betreibt, das Berliner Weihnachtsfilmfestival, André Kirchner. Erstmal grüß dich, hallo, hallo.
Ich freue mich auch, herzliche Grüße.
André, du musst aber trotzdem erstmal erklären, bei mir sofort, da läuten jetzt so Glocken und ich höre Streicherklänge und denke auch so an diesen Edelkitsch, der oft verbunden ist mit Weihnachtsfilmen. Bei euch läuft es ganz anders, das habe ich gesehen im Programm, aber wie ist überhaupt die Idee entstanden, zu sagen, ich mache ein eigenes Festival nur mit Weihnachtsfilmen?
Ja, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, habe ich Weihnachten noch als was ganz Magisches und Schönes in Erinnerung. Und mit dem Älterwerden ist es ja so, dass die Sachen dann immer so ein bisschen bröckeln und man merkt, dass diese Glitzerfassade ja tatsächlich nur Fassade ist, das Fest selber auch so darauf hinzielt, dass alles perfekt sein muss, die Gefühle hochkochen. Und das ist eigentlich ein idealer Nährboden für Dramen und Konflikte und ein Pulverfass, was total tolle Geschichten erzählen kann. Und da sind wir auf die Idee gekommen, oder bin ich auf die Idee gekommen, Filmeinreichungen zu suchen, die sich mit dem Thema Weihnachten beschäftigen, und war so verblüfft im ersten Jahr, dass total viele unkonventionelle Filme kamen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht dann, okay, ist eine tolle Idee, wenn wir einfach die alle bündeln und dann ein Festival draus machen.
Das ist eine tolle Idee, ohne Frage. Aber was wäre das Kriterium, André? Also was muss wirklich passieren in so einem Film, damit es bei euch dann eben auch eine Geschichte ist, die ihr zeigen könnt? Also reicht, wenn ein Weihnachtsbaum da steht in der Adventszeit, oder muss Weihnachten irgendwie schon im Mittelpunkt stehen?
Das ist eigentlich total einfach zu beantworten. Das Kriterium ist, es muss ein Film sein, der Bezug zu Weihnachten hat, auf welche Art auch immer. Also entweder es wird thematisch abgehandelt oder ein Film, der in der Weihnachtszeit spielt. Das ist eigentlich total egal. Es muss nur Bezug zu Weihnachten bestehen. Und ganz wichtig ist uns, dass wir Kitsch, also so Hallmark-Kitsch, also keine sprechenden Hunde und so weiter und so fort, vermeiden.
Ja. Gibt es denn da wirklich genug? Also ich habe euer Programm ja angesehen, ich fand es sehr eindrucksvoll und war total überrascht, dass es so viele Angebote gibt. gibt, aber es ist doch schon erstaunlich. Also bis hin zu so einem Kurzfilmprogramm, damit fangt ihr auch an am 21. Ne?
Wir haben am 21. ja auch den Kurzfilmtag in Deutschland da haben wir uns gedacht, müssen wir standesgemäß natürlich mit einem Kurzfilmprogramm anfangen, um dem Tag auch gerecht zu werden. Wir haben jedes Jahr so um die 1400 Einreichungen, was wirklich eine Masse ist. Klar sind da auch Filme dabei, die keinen Bezug zu Weihnachten haben, aber so das Großteil, also so um die 1000 Beiträge, haben tatsächlich das Thema im Blick. Insofern gibt es schon einen Markt dafür.
Der 21. ist auch der kürzeste Tag des Jahres, deshalb ist es ja auch der deutsche Kurzfilmtag. Ihr habt ein internationales Festival. Muss man das Programm, das wir uns vielleicht noch ein bisschen genauer jetzt angucken sollten, auch als so einen Gegenentwurf verstehen? Also seid ihr so die Leute, die trösten alle Menschen da draußen, die schon wieder genug haben von Weihnachten?
Jein, ich sag mal jein. Denn wir zeigen auch Filme, die dem Thema selber ziemlich wohlgesonnen sind und versuchen da einen guten Mix zu formen und wollen eben auch alle Seiten abbilden. Das heißt, wir haben Filme, die Anti-Weihnachten sind. Wir haben Filme, die Weihnachten huldigen. Wir haben Dokumentarfilme, die kritisch auf das Thema schauen. Wir haben auch persönliche Geschichten in Dramen, die erzählt werden und ganz andere Themen noch bis von Religion bis zur Winterzeit, über Natur bis Arbeitsmigration. Der Ukraine-Krieg wird in zwei Filmen behandelt. Die Bandbreite ist da wirklich riesig und wir wollen auch versuchen, möglichst viel davon abzubilden, nicht nur ein Programm zu schaffen für Personen, die genug haben von dem Weihnachtskitsch, der so im Fernsehen läuft und irgendwie drei Haselnüsse für Aschenbrödel irgendwie so tausendmal gesehen haben.
Kevin allein in New York, ne? Das ist alles so der Klassiker.
Wobei ich muss gestehen, das Kevin allein zu Hause ist tatsächlich einer meiner Favorites.
Zu Hause ja, aber ich finde dann in New York, wo es ja auch nochmal Weihnachten geht, da geht es schon ganz schön auch in Sentimentale rein. Ne? Aber beim ersten das ist ein Actionfilm. Der erste ist ja eigentlich ein Actionfilm.
Das ist ein Actionfilm und ich finde, das ist auch tatsächlich ein unkonventioneller Weihnachtsfilm. Mhm. Also so ein Kind, was da irgendwie alleine zu Hause vergessen wird und sein Haus verteidigen muss, das finde ich schon eine gewagte Story. Also habe ich sehr, sehr gern gemacht und mag ich auch immer noch sehr, sehr gern.
Dann lass uns mal auf das diesjährige Programm noch etwas genauer schauen und vielleicht die Extreme mal beschreiben. Du hast gesagt Anti-Weihnachtsfilm. Was wäre das?
Da war ein Anti dann zu viel. Ein Anti-Weihnachtsfilm. den haben wir als Langfilm, glaube ich, nicht wirklich im Programm. Also wir haben zum Beispiel Boiling Point. Das ist ein Film, der an Weihnachten spielt, aber sonst das Thema nicht wirklich behandelt. Ist aber ein toller Film formal gesehen, weil der in einer Plansequenz gedreht wurde. Das heißt in einer einzigen Einstellung. Und das arbeitende Volk zu Weihnachten behandelt. Da geht es um eine Restaurantküche, die überbucht ist an Weihnachten und dann sich jede Menge Probleme daraus ergeben. Okay. Der läuft am 24. Wunderbarer Beitrag. Dann haben wir die Holiday Lights Shorts. Das sind sehr wohlgesonnene Kurzfilme zur Weihnachtszeit. Wirklich ein total niedliches Programm, bei dem man sich einfach hinsetzen kann und genießen, die Weihnachtszeit genießen. Und zum Abschluss haben wir eine Berlin-Premiere von Switch, einem südkoreanischen Beitrag. Eine klassische Verwechslungskomödie über einen Popstar, einen Superstar, der in die Rolle eines Familienvaters tauscht und natürlich mit dieser Rolle überhaupt nicht zurechtkommt und sich plötzlich um Kinder kümmern muss und so weiter und so fort.
Anne, dann nutzt jetzt bitte die Chance, die Leute einzuladen, also einen guten Grund zu nennen, warum ich die Weihnachtszeit mit euch verbringen sollte.
Im Weihnachtsfilmfestival gibt es einfach Filme, die man im regulären Kinoprogramm oder im regulären Fernsehprogramm einfach so nicht zu sehen bekommen wird und so schnell auch nicht zu sehen kriegt. Insofern haben wir die perfekten Filme, um in Weihnachtsstimmung zu kommen oder auch von der Weihnachtsstimmung ein bisschen abzukommen. Für jeden was dabei.
Das Kontrastprogramm zu Weihnachten im Kino Movimento in Kreuzberg am 21. geht's los, läuft dann bis zum 24., also bis Heiligabend, das Berliner Weihnachtsfilmfestival. Ein Geschenk für diese Stadt, das muss man schon ganz klar sagen, mit diesem sehr speziellen Filmangebot. Danke dir sehr herzlich, wünsche dir natürlich ein tolles Festival und frohe Weihnachten, André. Dankeschön.
Ja, ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen Film, der beschreibt eine ganz besondere Situation. Und das ist so eine Nacht, in der geschehen plötzlich Dinge, die sonst nicht passiert werden. Und diese Situation, diese Grundsituation löst in den Menschen plötzlich eine Freiheit, eine Offenheit aus, die es ansonsten in ihrem Leben nicht gegeben hätte. Es ist ein Kammerspiel, wenn auch ein Kammerspiel unterwegs, ein Roadmovie als Kammerspiel. Wir sind in einer Taxe und wir reisen in dieser deutschen Komödie 791 Kilometer von München nach Hamburg. Und so heißt der Film auch von Tobi Baumann, 791. 90 Kilometer. Und in dieser Taxe sitzen tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Das ist Iris Berben dabei. Die Taxe wird gefahren von Joachim Krohl. Und zu dieser zufälligen Gemeinschaft, die ja in diesem Film beschrieben wird, auf sehr liebevolle Weise, gehört auch eine ganz tolle junge Berliner Schauspielerin, die wir derzeit ja ganz oft sehen. In sehr vielen Filmen, auch in Serien, hat sie einen Riesenerfolg. Hier eine ganz besonders schöne, zarte, eigenwillige Rolle. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Lena Ozendowski. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Lena, es ist wirklich gerade so eine tolle Zeit für dich. Also Kinofilme, Fernsehserien mit großem Erfolg. Also man hat so das Gefühl einer gewissen Omnipräsenz. Das mag manchmal Zufall sein, weil die Sachen sich so zusammenschieben. Aber wie empfindest du diese Zeit jetzt gerade für dich?
Oh, ich genieße sie. Ich freue mich. Kinostarts sind immer schön und es ist auch einfach, natürlich bin ich auch irgendwie stolz, wenn dann auf einmal das Kinoplakat überall rumhängt und vor allem, wenn es Projekte sind, die mir so am Herzen liegen, dann ist es einfach schön, wenn ich weiß, jetzt können die Leute endlich auch mal sehen, woran man so lange gearbeitet hat.
Das Projekt, kann ich mir wirklich vorstellen, lag dir im Herzen, aber als du das Drehbuch so gelesen hast oder die Angebote so kamen, hast du erstmal gedacht, wahrscheinlich, die haben einen an der Klatsche. Also, das tue ich mir nicht an. Ich sitze fast 90% der gesamten Spielzeit dieses Films in der Taxe, eng mit anderen Leuten zusammen. Das kann doch nur die Hölle werden.
Naja, ich weiß ja, wie das dann läuft beim Drehen und dass man das nicht so, also wir haben das ja alles in einem Studio gedreht und so und dann ist das Auto so aufgebockt, dann gibt es die riesen LED-Wände im Hintergrund, wo die ganze Zeit die Plates laufen, also die vorab aufgenommenen Hintergrund, was so halt die Landschaft, in der man so vorbeifährt und so. Aber als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich, mein erster Gedanke war tatsächlich so, okay, wie will man das denn filmisch jetzt spannend machen, weil letztlich, also wenn man die meisten Filme, also das Schöne am Film im Vergleich zum Theater ist ja, dass du ganz viele verschiedene Orte bespielen kannst und das macht ja visuell was her auch. Da dachte ich jetzt erstmal so, okay, tolle Dialoge, super gut geschrieben, aber wie wollen die das machen, dass das visuell spannend ist, wenn es alles in einem Auto spielt? Und da fand ich, haben sie dann echt tolle Lösungen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich erstmal froh, dass ich nicht Regie bin, sondern einfach nur spielen darf und es nicht meine Sorge sein muss.
Also ich habe schon gestaunt, man sieht das nicht übrigens, dass das irgendwie Rückpro ist oder so oder LED-Wände, wie du sagst. Man hat schon das Gefühl, die fahren gemeinsam durch die Nacht. Also kannst du vielleicht mal schildern, was das für eine besondere Situation ist? Und ich fand das schon sehr glaubwürdig.
Also ich glaube, dass es eine total kluge Idee war von Tobi Baumann, dem Regisseur, und der ja auch Co-Autor ist, eben diese 5 super verschiedenen Menschen, die auch total verschiedene soziale Hintergründe haben, auch politisch andere Standpunkte teilweise, und die dann da in dieses Auto zu setzen, also 5 Leute, die wahrscheinlich mehr als 3 Sätze irgendwo nicht gewechselt hätten, und wenn sie dann gemerkt hätten, okay, gut, die Person da drüben, die ist ja, hat ja einen ganz anderen Hintergrund, gar keine Lust, mich jetzt mit dir auseinanderzusetzen, so. Und jetzt sitzen die in diesem Auto und müssen halt irgendwie miteinander klarkommen, weil man hat halt noch, weiß ich nicht, wie viele Stunden Fahrt vor sich. Und genau, und ich glaube, dann ist es erstmal so, dass natürlich auch viel Konfliktpotenzial besteht. Und aber in dem Moment, wo auf einmal nach und nach ja auch die Figuren Geheimnisse preisgeben und sich nahe kommen und sich gegenseitig öffnen, fangen die halt an, auch sich gegenseitig zu mögen und vielleicht sogar richtige Freundschaften entwickeln sich. Und das ist eben, ja, ich glaube schon, was grundsätzlich gerade auch total fehlt, dass Menschen empathisch miteinander umgehen und versuchen, sich, sich auch andere Lebensrealitäten vorzustellen, um andere Menschen und deren Überzeugungen eben wirklich zu verstehen.
Das passiert eben in dieser magischen Nacht, wenn man von München nach Hamburg fährt, es fährt nichts anderes, sie müssen auch diese Notgemeinschaft. Wie würdest du deine Figur beschreiben? Also in diesem Ensemble von ja sehr unterschiedlichen Menschen und Lebensentwürfen bist du schon auch nochmal eine besondere Außenseiterin vielleicht?
Ja, also Außenseiterin, ich tue mich immer so schwer mit dem Wort, aber also Susi ist natürlich einfach dadurch, dass sie soziale Situation oft ein bisschen anders einordnet und ihr vielleicht auch so ein paar Filter fehlen, wo sie sich vielleicht erstmal nicht nach so Konventionen richtet, sondern einfach sehr direkt auf Menschen zugeht und die dann vielleicht auch erstmal vor den Kopf stößt. Letztlich führt es aber dazu, dass dadurch, dass sie eben so offen ist und auf alle erstmal so lebensbejahend und positiv zugeht, dass die sich auch gar nicht da aus der Mangel ziehen können und irgendwie ja dann auch drauf reagieren müssen. Und ich glaube, dadurch bringt sie ja auch so eine Atmosphäre ins Auto, dass sich alle mehr und mehr anfangen, wirklich auch wohlzufühlen und sich zu öffnen. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich da verraten darf, aber so, sie hat ja auch ein Geheimnis und man versteht ja später auch, warum sie so ist, wie sie ist. Und ich fand es aber auch total wichtig, dass sie auch Momente hat, wo man denkt, boah, jetzt Susi, jetzt halt mal die Guschen, du nervst. Und dann wieder Momente, wo man denkt, Gott, ich liebe die einfach, weil die so direkt ist. Und also so, das ist einfach so eine... einfach eine sprudelnde Figur ist.
Was der Film ja auch ganz schön zeigt, finde ich, ist, wie schnell wir mit Zuschreibungen sind. Also die denken ja alle in dem Auto sehr schnell, wir wissen, wie die ist. Die ist ein bisschen merkwürdig, die ist vielleicht auch nicht so ganz auf der Höhe, das ist auch klar. Also sie haben sofort so ein Gefühl, dass sie die ein bisschen herabsetzen, auch diskriminieren durchaus. Und dann ändert sich eben dieses Bild im Verlauf des Films. Und ich denke auch, das ist wichtig, sowas mitzuerzählen, wie schnell wir mit Urteilen sind.
Total, und ich glaube, das ist ja auch, Susi fängt ja erst nach einer halben Stunde erst an zu sprechen eigentlich. Am Anfang ist sie ja wie so ein blinder Passagier. Und ich glaube, das ist auch genau daran, weil Susi eben oft die Erfahrung gemacht hat, dass in dem Moment, wo sie nicht versucht, was zu sein, was sie eigentlich nicht ist, und zwar ein super stilles, irgendwie junge Frau, die nichts sagt und so ganz schüchtern ist, was sie eigentlich überhaupt nicht ist, weil sie dann halt erfahren hat, dass sie immer sofort verurteilt wird und nicht so einfach akzeptiert wird, wie sie ist. Und dann aber irgendwann kann sie halt nicht mehr an sich halten. Ist ja auch schwer bei so einer langen Taxifahrt.
Und dann öffnen sich plötzlich ganz neue Türen, über die wir auch gleich weitersprechen. Ich habe die große Freude, heute zu reden mit Lena Ozendowski. Sie gehört zu dem schönen Ensemble. Zusammengedrängt in einer Taxe fahren sie die weite Strecke von München nach Hamburg. Das sind 791 Kilometer, so heißt auch dieser Film. Und wir haben jetzt schon einige genannt, die da in dieser Taxe sitzen. Also Joachim Krohl ist der Taxifahrer, grummelig, böse, abweisend. Irgendwann später versteht man auch ein bisschen die Gründe. Dann haben wir so als Althippie, würde ich vielleicht auch so sagen, ist Iris Berben da, auch mit ihren politischen, radikalen Überzeugungen. Du bist natürlich dabei. Und dann haben wir auch noch ein ziemlich zerstrittenes Paar, Ben Münchow und Nilam Farouk spielen die beiden. Auch die haben ein Geheimnis und das gehört ja auch, denke ich, zu den reizvollen Teilen oder Aspekten dieses Films, dass jeder so ein Geheimnis mitschleppt. Und du mit deiner Figur bist da ganz anders als wir normalerweise, nämlich völlig unverblümt und vielleicht sowas wie ein Katalysator. Wenn du da nicht mit drin sitzen würdest, würden die vielleicht ihre Geheimnisse auch mit nach Hamburg nehmen und nie aussprechen?
Also Katalysator schön hätte ich es auch nicht beschreiben können. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt.
Und wie bereitest du dich dann auf so eine Figuren vor? Also ich sag mal, wir haben dich in so unterschiedlichen Rollen gesehen. In Dark zum Beispiel oder How to Sell Drugs, in dieser erfolgreichen Serie Cocoon, nicht zu vergessen. Ich nenne mal nur ein paar Sachen. Frankie Five Stars, auch ganz aktuell im Kino. Das sind so unterschiedliche Figuren, dass ich dann gern wüsste, wie gehst du dann rein in so eine Figur wie die Susi?
Also grundsätzlich gehe ich in jede Figur völlig anders rein. Bei Susi war es so, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich muss ich vor allem so, ich weiß nicht, ich empfinde meinen Alltag oft als stressig und ich hatte das Gefühl, Susi ist eigentlich eine Figur, die sehr mit sich verbunden ist und mit ihren direkten Bedürfnissen und Gefühlen. Also habe ich mich eigentlich eher fast so ein bisschen zurückgezogen, sehr, sehr viel einfach, wir haben ja in München auch gedreht, ich hatte so ein sehr schönes Hotelzimmer mit einem total schönen Überblick über München, also Ausblick, und ich lag da einfach auch viel in diesem, im Hotelzimmer, tatsächlich so auf dem Teppich und habe einfach auf die Stadt geguckt und so einfach so drüber nachgedacht, woran Susi denkt und was sie für Bilder im Kopf hat und mir zum Beispiel ihre Eltern sehr plastisch vorgestellt. Ich habe angefangen, so ihre Eltern zu malen und so einfach, damit, wenn sie zum Beispiel ihre Geschichte erzählt, auch über ihre Vergangenheit, damit ich dann konkrete Bilder im Kopf habe und einfach das Gefühl habe, wenn Susi am Anfang zum Beispiel über den Hauptbahnhof läuft, dass ich weiß, woran sie da denkt und woher sie gerade kommt. Also ich habe mir eigentlich einfach so einen Kosmos geschaffen, der Susis Lebensrealität darstellt.
Und dadurch ist sie dir offenbar sehr nahe gekommen, ist sehr vertraut. Und ich finde es auch schön, dass du sie so spielst, dass man wirklich merkt, es ist ein ganz normaler Mensch. Ein ganz normaler Mensch, der vielleicht auf den ersten Blick komisch wirkt, auch befremdlich vielleicht, aber überhaupt nichts Skurriles oder Bizarres hat. Und das ist auch eine Art von, man nennt das da so pathetisch, Verteidigung der Figur. Aber ich glaube, da ist auch was dran. Also das ist schon, in dem Augenblick bist du die Anwältin für Susi.
Schon, und ich glaube, es geht halt einfach darum, und das mache ich aber nie bei einer Figur. Ich entwickle ja nie eine Figur in Abgrenzung zu anderen. Also ich sage ja nicht, ich spiele die jetzt so und das ist jetzt anders, als andere Menschen sind oder so, sondern ich überlege mir einfach nur, was gehört zu Susi, was macht Susis Emotionalität aus, was machen ihre Gedanken aus, und dann spiele ich einfach genau das. Und das ist dann eben die Figur. Und genau, da denke ich nicht drüber nach, inwiefern ist, würde sie jetzt anders reagieren als die Figur, die Nilam Farooq spielt?
Oder? Du hast am Anfang ja schon was gesagt zu den Dreharbeiten, die natürlich jetzt technisch vielleicht gar nicht so stressig waren, wie wir es so denken, wenn wir den Film sehen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, ist das eine besondere Arbeit gewesen, Geschichten einer Nacht so komprimiert zu erzählen, zusammen mit ausschließlich diesen Kollegen, das ist ja genau der Kreis, und dann von morgens bis abends zusammen zu sein und diese Geschichten zu erzählen, ist vielleicht dann auch verglichen mit anderen Sachen eine spezielle Herausforderung gewesen.
Also was ich eigentlich total schön fand und sehr genossen habe, ist, dass es sehr, sehr viele Szenen in dem Film sind super lang. Muss man mal drauf achten. Das ist überhaupt nicht normal. Wir hatten 8-9-seitige Dialogszenen und die dauern dann auch 6-7 Minuten. Und die haben wir halt durchgespielt. Und normalerweise hast du in einem Film ganz oft Szenen, die sind manchmal nur eine halbe Seite lang oder vielleicht mal 2-3, aber das ist dann schon, wow, echt lang irgendwie. Und das mit so vielen Darstellern hat man einfach auch so Wendungen und, also es macht einfach spielerisch so viel Spaß, weil du kannst dich da so richtig reinspielen mit den anderen und es ist nicht immer, und bitte, blub, danke aus, sondern man kann, hat mal so richtig Zeit, sich da rein zu begeben. Und das war irgendwie total schön. Und in so einem Studio sind natürlich auch die Umstände dann so, dass du nicht draußen noch irgendwelches andere hupende Autos hast und dann musst du den Take ständig wiederholen, weil Sound hat nicht gestimmt oder irgendwas. Und da ist halt einfach eine total konzentrierte Umgebung und man kann, also für Schauspieler ist es eigentlich, also ich drehe gerne im Studio so, weil es hat einfach, es ist konzentriert und auf den Plates laufen ja trotzdem auch die Umgebung. Also wenn man ein bisschen Imagination hat, und das sollte man als Schauspielerin, dann reicht es eigentlich, um sich das vorzustellen, dass man gerade wirklich irgendwo auf der Autobahn fährt.
Und ich hatte das Gefühl, dass Tobi Baumann, der selbst ein ganz erfahrener Komödiemann ist, nicht Lady Kracher ist ja auch unter anderem mit seinem Produkt, dass er schon vielleicht als einer der wenigen diese komödiantische Ader in dir gesehen hat. Du spielst ja oft sehr tragische, sehr ernste Rollen. Das ist auch eine tragische Figur, aber grundiert eben mit der eigenen Komik einer solchen nächtlichen Komödie. Also da hat er schon etwas in dir gesehen.
Auf jeden Fall. An dieser Stelle danke, Tobi. Das hat mir auch einen riesen Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber erstmal so, oh, bin ich das, kann ich das, aber ich habe ja voll Lust und ich habe es auch gelesen und hatte direkt so ein Gefühl zu der Figur und eigentlich hat meine Spiellust mich total gepackt. Und also ich meine, gut, so How to Sell Drugs Online Fast ist auch Komödie. Ich habe auch schon auch mit Maren Kräumann und so auch schon Komödie gemacht, aber es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von Komödien und das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist auch schon eher so ein bisschen Richtung, jetzt nicht Sitcom, aber schon nochmal eine andere Form von Comedy. Und das, ich finde eigentlich so, Tragikomödie ist mit das Schwierigste, weil du musst so schnell wechseln und es muss so authentisch alles sein trotzdem. Und du musst diesen Rhythmus haben für die Komik und trotzdem aber auch die Tiefe für die Tragik, ja.
791 Kilometer von Tobi Baumann mit einem schönen Schauspielerinnen-Ensemble. Dazu gehört auch Lena Ozendowski, die wir bestimmt auch im nächsten Jahr ganz oft sehen. Und da freuen wir uns drauf. Dir ganz herzlichen Dank und natürlich frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten euch allen und danke auch.
Keine medizinische Störung entschuldigt eine Vergewaltigung.
Was hast du denn sonst schon so geschrieben? Vielleicht kenne ich ja was.
Krimis. Thriller.
Sorel, du brauchst Hilfe.
Haus der Stille. So still ist es in dem Haus gar nicht. Da sieht man sehr viele Ängste. Da werden Traumata sichtbar. Auch das ist ein Teil dieser sehr spannenden Geschichte. Haus der Stille, ein Film von und mit Simone Geisler, die bei uns jetzt zu Gast ist, auch mal erzählen wird, warum sie dieses Projekt unbedingt stemmen wollte. Mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Energie eben auch ein Film, der sofort dazu anregt, auch zu diskutieren, darüber zu reden. Man hat sofort das Bedürfnis. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Chance haben, darüber zu reden, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Außerdem gehen wir jetzt endlich mal in die Munk-Ausstellung. Und zwar haben wir in Berlin eine Ausstellung, wir haben in Potsdam eine Ausstellung, also Munk ist gerade überall und auch im Kino ist der, nämlich in einem Biopic will ich gar nicht sagen, es ist eine Collage von verschiedenen Lebensbildern und Bilder, das passt natürlich zum Werk dieses großen Malers. Ich habe mich unterhalten mit dem Regisseur dieses Werkes, mit Henrik Martin Dalsbacken. Auch dieses Gespräch hören Sie im Verlauf dieser Stunde. Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Ich denke immer, nach diesen Jahren intensivster Arbeit, und es war einfach nicht der normale Weg, den man so geht, also Fördermittel beantragen und schreiben und dann kommt das und dann kommt das. Da gibt es ja so bestimmte Rituale. Nach einer solchen Arbeit müssen das jetzt sehr glückliche und sehr besondere Tage sein für die Frau, die hier zu Gast ist, denn endlich ist dieser Film zu sehen. Und das ist ein Herzensprojekt gewesen. Ein Film, der gemacht werden musste. Und diese Dringlichkeit, die spürt man auch, wenn man Haus der Stille sieht, von und mit Simone Geisler. Ich mal herzlich grüße. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo Knut, danke für die Einladung.
Stimmt diese Vermutung, dass du gerade ja auch rumtourst, also dass du jetzt wirklich endlich so die Früchte ernten kannst dessen, was du da geleistet hast?
Ja, das stimmt. Also ich bin sehr froh. Wir hatten ja auch viele Sponsoren, so unter anderem die Terre de Femme oder So Optimisten, und hatten gerade letzte Woche auch eine Veranstaltung mit denen, weil eben das Thema so wichtig ist, laden viele Organisationen den Film ein, um ihn zu zeigen.
Und es ist ein Spielfilm. Wir werden über die wichtigen Themen reden, auch über die Art, wie du diesen Film gemacht hast. Aber zunächst müssen wir den etwas beschreiben. Also du spielst, und zwar völlig anders als du bist, also wenn man, das kommt überhaupt nicht zusammen, diese beiden Figuren und dich. Du spielst eine Autorin, wir haben ja gerade auch gehört, eine Krimi-Autorin, eine Thriller-Autorin, sehr erfolgreich ist sie offenbar schon. Ne? Also sie kann ganz gut von ihren Büchern leben, und trotzdem, und das merkt man schon sehr früh bei so einer Lesung, gibt es eine tiefe innere Verstörung bei dieser Frau, die wir schon benennen können, ohne was zu spoilern.
Genau, also Sie hat einfach sehr viel physische und psychische Gewalt erfahren, und das wird das wird durch diesen Film dann auch immer deutlicher.
So. Dass sie eine ausgerechnete Thriller-Autorin ist, Krimi-Autorin, wo ja Gewalt auch ein Thema ist, ist sicher kein Zufall?
Also ich bin ja ein David Lynch-Fan, und ich mochte wirklich sehr, dass das auch mal untypisch erzählt wird. Also es ist kein geradliniger Film, man muss wirklich gucken, weil es sind sehr viele Hinweise verpackt, und wenn man sich ablenken lässt, dann kann man vielleicht so das ein oder andere verlieren, und ich mag diesen Stil einfach sehr.
Aber nochmal die Frage, dass sie ausgerechnet so was schreibt, was ja vielleicht auch mit Gewalt zu tun hat, ist vielleicht sogar eine Art von Therapie für sie, was rauszulassen?
Nicht nur Therapie, sondern sie hat auch schon ihr erstes Buch, das kommt so ein bisschen heraus, ich will nicht so viel spoilern, aber es wird halt die Inhaltsangabe einmal vorgelesen, und wenn man richtig zuhört, hört man eigentlich schon ihre Geschichte im ersten Buch. Sie nutzt diesen Stil, um ihre eigenen Sachen zu verarbeiten, um weiterzukommen.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so untypisch übrigens. Gerade wenn man mit Leuten spricht, die sowas machen, sowas schreiben oder solche Filme machen, dass man eigene Erfahrungen verarbeitet. Sie geht dann in ein wunderschönes Haus, mein Gott, ist das herrlich, ganz einsam gelegen, Lüneburger Heide ist das, glaube ich, ne? Um ihren neuen Roman zu vollenden. Es hat auch Termine, es muss irgendwie relativ fix gehen jetzt.
Genau, sie fängt direkt dort an. Also sie wird ein bisschen auch von ihrer Agentin so unter Druck gesetzt, weil es ist halt da was passiert, und sie hatte halt sehr viel Zeit einfach ins Land streichen lassen, und jetzt sagt die Autorin, wir haben eine Deadline, fang bitte an zu schreiben, und sie geht halt in dieses Haus.
Was, wie gesagt, ein Traum ist, finde ich. Das ist ein sehr einsames Haus, und es ist auch sehr dunkel da, und ist auch interessant gefilmt, dass man immer so spürt, da ist vielleicht noch eine zweite Dimension, und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellt als Zuschauer und Zuschauerin, warum geht's in diese Einsamkeit? Jemand, der, das hast du ja auch schon gesagt, eine Gewalterfahrung hinter sich hat und auch ein Trauma mit sich rumschleppt, warum sucht sie diese Einsamkeit?
Tatsächlich kann ich das gar nicht so richtig beantworten, weil wenn, dann würde ich spoilern. Und das ist, also sie nutzt natürlich diese Einsamkeit einerseits, um zu schreiben, aber auch andererseits etwas zu erreichen. Das bekommt man dann in dem Film mit.
Ja, es ist ein Thriller auch. Könnte von ihr selber auch geschrieben sein. Und da sind wir auch noch beim wichtigen Punkt, weil man ja nie so ganz genau weiß, ich glaube, das darf man sagen, sonst sagst du einfach, halt die Klappe, dass man oft nicht so weiß bei bestimmten Figuren, die auftauchen. Es geht ja auch um männliche Gewalt, das ist auch mal klar. Sind die jetzt wirklich da? Sieht sie die oder sieht sie in anderen wiederum eine Person, die gar nicht da ist, weil sie projiziert? Also das ist schon David Lynch, und dieses Spiel mit Wirklichkeit und mit Fiktion und Fantasie durchzieht den ganzen Film, eigentlich ein Grundprinzip, kann man das so sagen?
Ja, also ich wollte was erreichen, dass man eben, wenn man den schaut, den Film nicht gleich weiß, weil das ist ja oft, wenn man einen Film schaut, der war's oder sie war's. Und ich wollte wirklich etwas schaffen, weil Täter werden nicht geboren, und wie sieht jetzt ein Täter aus? Und ich habe mich auch extra dafür entschieden, Männer zu wählen, die wirklich sehr sympathisch wirken, und dann halt eine Linie schaffen, wer ist das jetzt eigentlich? Was ist das jetzt eigentlich? Also wo kann ich mich mit ihr auch verbinden, mit ihrer Geschichte, und wo verliere ich sie vielleicht sogar auch?
Es ist ein interessanter Punkt, finde ich, weil es sind ja alles Freunde und Bekannte, mit denen du dann gearbeitet hast, also auch mit den Schauspielern. Ich bleibe jetzt bei den Männern mal. Wie du sagst, das sind irgendwie ganz sympathische Typen, aber es gibt dann immer mal so eine Verunsicherung, so einen Riss in dieser Oberfläche des freundlichen, charmanten Mannsatz, wo man denkt, hat man es richtig gehört? War das jetzt gerade ein Übergriff oder noch nicht? Wie hast du auch mit den Kollegen da gearbeitet? Denn die müssen das ja spielen und müssen es sehr glaubhaft spielen.
Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Also mir war es auch wichtig am Set, dass jeder von denen, weil es ist halt einfach eine Herausforderung, einen Mann zu spielen, der mit sowas überhaupt nicht in Verbindung steht oder das überhaupt nicht kennt und wirklich auch merkt, wow, warum macht das einer? Also warum vergreift man sich an jemanden, wo man weiß, es ist schwächer oder was auch immer. Und es gab sehr viel Redebedarf und wir haben auch am Set immer viel Raum gelassen, wenn wirklich was hochgekommen ist, dass wir drüber gesprochen haben und sind dann wieder in die Szene reingegangen. Also, dass niemand sich auch, ich wollte sie einfach nicht überrumpeln. Ich wollte, dass sie einfach auch, was ich vorhin meinte, ein Täter wird ja nicht geboren. Und als Schauspieler muss man ja auch erstmal den Zugang dazu finden. Warum wird man Täter? Also was ist der Hintergrund gewesen? Was ist seine Geschichte? Also auch eben Nico, der eine, hat halt seine Geschichte, warum er so mit Sorel umgegangen ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und du hast es gerade schon gesagt, anders als im Fernsehkrimi, oft nicht immer, es gibt ja ganz tolle, gar keine Frage, aber oft weiß man, ach ja, stimmt, der hat schon so einen fiesen Blick und wieder. Das ist hier anders, die sind absolute Durchschnittsmänner, ganz totale Normalos und dann eben diesen Abgrund zu spüren, ist ja vielleicht umso erschreckender und was auch erschreckend ist und ich glaube auch das hast du, oder vermute ich mal, recherchiert, Frauen, die Gewalt erfahren, das ist ja meistens im häuslichen Bereich, ja, nicht nur, aber meistens doch wohl, warum sucht sie nicht die Hilfe? Warum geht es denn? Es gibt ja Hilfsangebote, es gibt ganz viel, glaube ich, auch wirklich Anlaufstellen, wo man hingehen könnte. Das macht sie ja nicht.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für mich war es in dem ganzen Projekt wichtig, auch zu zeigen, was passiert, wenn eine Frau eben nicht versteht, dass sie halt Hilfe braucht. Weil wie oft erleben wir, dass eine, die Gewalt erfährt, immer wieder zu dem Täter zurückgeht. Ich vergleiche das immer wie mit einem Alkoholiker. Wenn du jemandem sagst, du hast ein Alkoholproblem und er sagt, nein, habe ich nicht, ich kann morgen aufhören. Er muss es verstehen. Und so ist es halt bei den Menschen, Frau oder Mann, die müssen selber verstehen, ich brauche Hilfe. Das war so ein bisschen bei mir halt auch. Ich musste verstehen, ich brauche Hilfe. Und erst wenn man das verstanden hat, dann kann man wirklich sich lösen. Wenn man die Frauen aus dem Teufelskreis rausnimmt, ist eine wichtige Sache. Aber die Frau muss verstehen, okay, ich brauche wirklich Hilfe, um mich zu lösen, um mein Inneres wieder heilen zu können.
Und dazu ist der Film vielleicht auch eine Hilfe. Mag sein, wenn man den sieht und dann darüber nachdenkt, in welcher Situation lebe ich eigentlich und wie komme ich da raus.
Ja.
Und wie der Film entstanden ist, das werden wir auch gleich bereden, Simone. Bei uns zu Gast ist Simone Geißler. Wir haben gesprochen über ihren Film Haus der Stille, über das, was du da erzählst. Und du hast vorhin so in so einem Nebensatz eigentlich nur gesagt, so du weißt, wovon du da sprichst. Mhm. Also es muss ein sehr starkes, persönliches Motiv gegeben haben für dich, dass du diese Geschichte erzählen wolltest. Und das spürt man auch im Film.
Mhm. Absolut. Ich glaube, ich hatte schon einmal einen Kurzfilm umgesetzt und da war auch ein Thema, mit dem ich sehr verbunden war. Depression, um es kurz anzusprechen. Und hier war es halt auch, ich bin auch eine Betroffene und mir war es halt wichtig, etwas zu schaffen, weil ich selber an dem Punkt war, das erstmal verstehen zu müssen, was mir passiert ist. Und ich bin immer noch in dem Aufarbeitungsprozess. Mhm. Das hört irgendwie nicht so richtig auf. Und ja, mir war es wichtig, etwas zu machen, auch um die Leute ein bisschen zu erreichen, aber auch um wach zu rütteln, weil ich meine, viele beschreiben den Film auch zum Schluss schockierend.
Ja.
Und ja, das war mir einfach wichtig, einfach das zu machen.
Wenn du sagst, die Leute erreichen, das ist interessant, weil du erreichst sie über das Genre. Es ist ein Genrefilm, es ist ein Thriller mit auch anderen Elementen, wenn man so will. Also warum hast du diese Form gewählt? Wenn du sagst, du willst die Leute wachrütteln, hätte man ja auch mit einer Dokumentation zum Beispiel machen können, wäre alles möglich. Aber du hast dich entschieden, so einen richtig packenden, spannenden Thriller zu machen.
Ich glaube, das ist ein Teil von mir. Also ich habe gar nie drüber nachgedacht, in welchen Stil ich das machen möchte, sondern es ist halt einfach entstanden. Und dann später hat man noch ein bisschen die Ebenen weiter ausgearbeitet. Und vielleicht ist es natürlich auch, wo man sich besser hinter verstecken kann vielleicht. Also ein Genre ist ja dann nicht so eine geradlinige Geschichte, wo man sich noch intensiver damit verbinden kann. Vielleicht ist es das.
Aber Genre ist natürlich auch ein Türöffner, ne? Also man guckt das erstmal so, man sieht da kein Problemfilm und wird aber eben durch dich hineingeführt, genau in dieses Problemfeld. Und wie reagieren jetzt die Leute? Vor allem Frauen, frage ich mich. Der Film ist ja schon seit einer Woche im Kino. Du tourst damit viel herum, also bist wahrscheinlich auch sehr oft im Gespräch danach. Wie sind die Reaktionen?
Unterschiedlich. Also oft ist es so, dass dann später sogar E-Mails kommen oder Anrufe kommen und sagen, danke, dass du den Film gemacht hast, ich kenne das. Und das ist für mich immer wieder erschreckend, weil die Statistik sagt ja, jede dritte Frau hat schon einmal sexuelle Übergriffe erfahren oder Gewalt. Und wie viele Rückmeldungen ich von Frauen bekommen habe oder dann auch in einem Gespräch, Q&A nach der Vorstellung, dass sich auf einmal eine Frau vor uns allen geöffnet hat, das war für sie auch ein Riesenschritt, ist die Reaktion oft von Frauen immer so, danke für den Film. Ich kann das, also ich weiß einfach, wie das ist. Und dann auf der anderen Seite manchmal von den Männern eher, weil du hast einen Film gesehen, ist so
Das ist auch eine Verstörung manchmal, ne? Kann schon sein, dass es auch so ein Erschrecken auch ist. Auch über das Ende, über das wir natürlich jetzt nicht reden werden. Aber was ich natürlich noch unbedingt bereden möchte, ist eben die Art des Herstellens. Ja. Weil das war nur, du hast vorhin schon mal gesagt, es gab unendlich viele Sponsoren, aber auch Crowdfunding. Also du bist einen anderen Weg gegangen als den normalen Weg. Mhm. Warum?
Wenn du ein Baby hast, willst du es ja selber großziehen. Und oft ist es ja so, wenn dann ganz viele dazukommen, wird mitgesprochen. Und mir war es halt wichtig, meinen Film zu erzählen, so wie ich ihn halt geschrieben hatte. Ich habe dann später noch eine Dramaturgin mit dabei gehabt. Mhm. Genau, und deswegen habe ich den Weg, den harten Weg erstmal gewählt und mit Crowdfunding angefangen. Und später kam dann noch eine Förderung dazu. Mhm. Und ich bin sehr dankbar der Nordmedia gegenüber, dass sie halt sowas Waghalsiges auch mit unterstützt hat. Mhm. So, und 253 Sponsoren waren wir, ja.
253. Dazu noch Crowdfunding, 17.000, glaube ich, hast du.
Genau, knapp.
Dann zusammengekommen. Gibt eine andere Freiheit, auch eine Unsicherheit natürlich.
Extrem.
Aber eben eine andere Freiheit. Ja. Und was ich auch noch wichtig finde, du bist jetzt noch keine 50, aber auf dem Weg dahin. Und das finde ich total wichtig, dass eben gerade Schauspielerinnen, die es ja unheimlich schwer haben, so jenseits der 40 schon, sagen mir viele Frauen, Schauspielerinnen, Rollen überhaupt zu finden, interessante, differenzierte Rollen zu finden, dass du einfach gesagt hast, jetzt mache ich mir diese Rolle. Ist es auch so, so ein Argument gewesen mit?
Ich habe gar nicht die Rolle direkt für mich geschrieben. Das war mir auch ganz wichtig, wenn ich halt was schreibe, dass es nicht für mich ist, sondern für die Geschichte ist. Wenn das am Ende anders geworden wäre und Sorel jemand anders wäre, dann hätte es vielleicht nicht gepasst. Und ja.
Aber dieses Sichtbarmachen von Frauen, von einem bestimmten Alter, finde ich unheimlich wichtig. Da gibt es so ganze Initiativen gerade, wo Frauen also da richtig laut werden und sagen, jetzt denkt mal bitte an uns. Ne?
Ja, absolut. Ich schreibe gerade auch an meinem neuen Buch und da geht es halt auch um eine 63-jährige Professorin, um eine 43-jährige Fitnesstrainerin. Also
genau die Themen dann. Also, jetzt haben wir aber erstmal diesen Film, also Haus der Stille, im Kino zu sehen, mit einem großen Gesprächsbedarf, der sofort danach entsteht. Und ich finde übrigens auch, man kann das vielleicht auch sogar organisieren, dass man den Film nicht einfach nur zeigt, sondern eben Beratungsstellen mit dazu nimmt, bestimmte Organisationen, die helfen, Weißer Kreis zum Beispiel wäre ja sowas. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein spezielles Angebot, mit dem Film anders umzugehen, als eben vielleicht mit so einem ganz normalen Film im Verleih.
Absolut.
Ja. Danke dir, schön, dass du bei uns warst.
Ich danke dir.
Simone, und frohe Weihnachten natürlich.
Ja, dir auch.
Radio 1 vor mittags, das Filmmagazin. Der große norwegische Künstler Edvard Munch ist gerade sehr gegenwärtig. Wir haben die beiden großen Ausstellungen in Berlin und in Potsdam. Es ist auch sein 160. Todestag. Also ausgerufen wurde jetzt der Herbst Munchs, der Munch-Herbst. Und das passt ja ganz wunderbar, diese Jahreszeit, zur Melancholie dieses großen Künstlers, der die Türen zur Moderne aufgestoßen hat. Der junge Regisseur Henrik Martin Dalsbakken aus Norwegen hat jetzt einen Film über ihn gedreht und hat eine sehr überzeugende, sehr eigenwillige Form gefunden. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Hello, Henrik Martin Dalsbakken. Hello, good to see you.
Hello, good to see you.
Also warum sind denn die Leute gerade so interessiert an ihm? Wir haben die beiden großen Ausstellungen, wir haben deinen interessanten Film. Was macht ihn so spannend, so gegenwärtig?
I think it's a coincidence, really. Of course, you have this new Munch Museum in Oslo, which opened like 2 years ago.
Das mag eher Zufall sein. Wir haben jetzt in Oslo das neue Munch-Museum, wodurch das Interesse an ihm in Norwegen neu geweckt wurde. Und es kommen ja auch viele Menschen aus dem Ausland hierher, um das Museum zu besuchen. In Paris gab es eine große Ausstellung, die über 700.000 Besucher hatte. Und wie du erwähnt hast, in Deutschland gibt es gerade 2 Munch-Ausstellungen. Munch ist wichtiger als je zuvor. Das ist wirklich bemerkenswert. Er malte das Innere der Seele, die dunklen Geheimnisse, die Verletzbarkeit, seine Krankheit. Das sind heute sehr wichtige Themen.
That's why, you know, you have these huge exhibitions and stuff.
Also du hast ja gerade schon seine psychische Erkrankung angesprochen. Das ist ein Teil deines Films, aber auch nur ein Teil. In deinem Film haben wir 4 unterschiedliche Darsteller, Darstellerinnen, die ihn spielen. Also die Form finde ich hochinteressant, dass du nicht chronologisch ein Biopic erzählst. Kannst du uns mal erklären, wie diese Form entstanden ist?
You know, that was my initial idea to kind of make a biopic.
Das war von Anfang an meine Idee, eine sehr experimentelle Form zu wählen. Die meisten Biopics sind doch oft etwas langweilig. Bei Munch fand ich diese 4 Lebensabschnitte besonders besonders faszinierend. Diese Lebensreise, aber auch wie sich sein Stil und sein Werk im Verlauf seines Lebens veränderten. Durch dieses Hin- und Herspringen zwischen den vier Abschnitten wollte ich etwas über seine Persönlichkeit insgesamt sagen. Es ist doch unmöglich, in ein paar Minuten etwas über einen Menschen zu sagen. Ich wollte zeigen, wie er die Welt sah und welche Lebensentscheidungen er traf.
Und wir verstehen vielleicht jetzt auch besser, auch durch diese wilde Form, es ist ja auch wild, die Schnitte, die Sprünge, die du wagst, dass er auch selbst ein Leben geführt hat, so am Rande, am Rande des Wahnsinns, am Rande auch der Selbstzerstörung, Alkoholismus. Wir sehen ihn sonst immer so als Klassiker. Und durch deinen Film, finde ich, begreift man plötzlich auch nochmal, wie chaotisch und wie leidenschaftlich dieses Leben war.
Thank you. And, you know, also each
period. Vielen Dank. Und jede der vier Perioden wird in einem sehr anderen visuellen Stil erzählt. Zum Beispiel in Farbe oder in Schwarz-Weiß und in verschiedenen Formaten. Auch das ist von seinem Werk inspiriert. Die Schwarz-Weiß-Episode ist sicher die prägendste seines Lebens und auch des Films, als er durch seinen Alkoholismus fast gestorben wäre. In dieser Zeit im Sanatorium in Kopenhagen entschloss er sich zu leben. Er hörte auf zu trinken und schuf etwa 30.000 Kunstwerke. Eine große und sehr eindrucksvolle Produktivität.
Für uns ganz besonders interessant ist natürlich der Berliner Abschnitt, den es ja wirklich gegeben hat. Das war ein großer Skandal. 1892 wurde seine Ausstellung in Berlin verboten. Man spricht richtig vom Fall Munk. Und den erzählst du natürlich auch, diesen Skandal. Auf der anderen Seite erzählst du ihn aber auch wieder ungewöhnlich, denn er ist im heutigen Berlin. Er geht in die Technokeller, er geht in diese schicken Galerien. Wir erleben ihn als einen ganz gegenwärtigen Künstler im heutigen Berlin. Warum diese Entscheidung? Das spielt übrigens Mathis Herman Nyquist, den Munk in Berlin. Also warum diese Entscheidung, das in unsere Zeit zu holen.
Bei den sehr langen und intensiven Recherchen für diesen Film habe ich mich gefragt, wie würde Munk heute leben? Am Beginn des 20. Jahrhunderts war Berlin eine sehr kreative Metropole, so wie heute auch. So fand ich es sehr interessant, ihn in die heutige Zeit zu holen und ihn so vielleicht auch für ein junges Publikum zugänglicher zu machen. Munk erscheint so auch als zeitlos. Er würde heute vermutlich die gleiche Art von Kunst machen, die er damals geschaffen hat. Natürlich war das ein Experiment, aber ich glaube, es würde Munk gefallen.
Und es gibt eine andere interessante Entscheidung dann für den alten Munk, der auch immer wieder auftaucht im Film, sehr alten Munk, der dann auch in der Nazi-Zeit lebte und sich versucht hat, auch den Faschisten zu verweigern, sehr autonom wirkt. Der wird gespielt von einer wunderbaren Schauspielerin, nämlich von Anne Kriegsvoll. Finde ich sehr interessant, weil das Geschlecht dann vielleicht auch gar keine große Rolle mehr spielt. Also ich fand diese Entscheidung auch sehr berührend, zumal sie das ganz wunderbar spielt, dieses Altern, diese Nähe zum Tod. Also warum hast du dich dafür entschieden, sie dann zu nehmen?
Exactly. It is what, as you said, you know, at that point at least. And I think gender is not.
Das stimmt. Aber mehr noch, das Geschlecht ist überhaupt nicht so sehr wichtig, wenn wir uns als Menschen begreifen wollen. Anne Kriegsvoll war die erste, die ich für diesen Film besetzt hatte, wegen ihrer überragenden Fähigkeiten. Sie ist eine Legende des nationalen Theaters. Ihr Vater war übrigens Maler. Sie lebte also in dieser Welt. Sie spielt so verinnerlicht. Und mit ihrer großen Lebenserfahrung versteht sie die Höhen und Tiefen von Munk so gut. Sie war die perfekte Wahl.
Wir denken sehr oft, dass wir sein Werk ganz gut kennen. Natürlich, also sein Schrei gehört zu den berühmtesten Werken der ganzen Kunstgeschichte. Menschen denken, sie kennen ihn ganz gut. Aber ich denke, durch deinen Film erfährt man auch noch viel mehr über die Inspiration für seine Kunst, seine Todesnähe, seine Melancholie. Also die Vielfalt seines Schaffens ist vielleicht ist im Film sehr präsent. Und ich denke mir, es war auch ein Ziel von dir.
Ich denke, Munk ist vor allem wegen seiner düsteren Arbeiten bekannt. Der Schrei, die Madonna, aber er hat auch sehr viele Naturbilder gemalt, voller Licht, Menschen in hellen Gewändern. Es gibt so viele sehr unterschiedliche Motive bei ihm. Er sagte, ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich gesehen habe. Also seine Erinnerungen waren eine wichtige Quelle für ihn. Seine große Schwester Sophie war seine beste Freundin. Sie starb, als er 15 war. Eine schreckliche Tragödie für ihn. Viele Beziehungen zu Frauen waren sehr konfliktreich. All das spiegelt sich in seinem Werk. Ich wollte die Vielfalt zeigen, eben auch die Landschaften, die Stadtansichten von Oslo. Er liebte seine Hunde, Also hat er sie oft gemalt. Überhaupt interessiert er sich sehr für Tiere. Es war wirklich eine große Produktion.
Und gerade diese sommerliche, diese auch heitere Seite seines Schaffens, seines Lebens, spiegelt sich dann in Szenen wieder in deinem Film, die so an Tschechow erinnern. Also das hat dann so eine ganz besondere Atmosphäre. Also der Film ist ihm auch sehr vielfältig. Und das bringt mich zur letzten Frage. Du hast dich jetzt so intensiv mit ihm beschäftigt, mit seinem Leben, hast diesen interessanten Film geschaffen. Was war denn für dich vielleicht auch die Überraschung? Seite. Was waren für dich auch ganz neue Erkenntnisse?
Absolutely. And I think, you know, as I was.
Vor allem diese Zeit in Kopenhagen, die ich schon erwähnt habe, hat mich sehr gefesselt. Diese Gespräche mit dem Psychiater, gespielt vom brillanten dänischen Schauspieler Jesper Christensen, über das Wesen der Genialität und ob sie vielleicht eine Krankheit ist. Bewegt hat mich auch, wie sehr er sich für seine Kunst geopfert hat, isoliert in Oslo. Wir gehen heute in Ausstellungen und Museen, um seine Arbeiten zu sehen, aber können seine völlige Hingabe kaum noch verstehen.
And to stage and to show the audience, but it's impossible for a feature film, you know.
Munk ist also jetzt im Kino zu sehen, ein Film, der eine sehr anregende, überhaupt nicht akademische Annäherung ermöglicht an diesen ruhelosen Künstler und die dunklen Quellen seiner Inspiration sichtbar macht in einer nicht chronologischen, sehr sprunghaften Erzählung mit vier hervorragenden Darstellern und Darstellerinnen, die Munk verkörpern. Ein Film von Henrik Martin Dalsbacken, bei dem ich mich herzlich für dieses Gespräch bedanke. Thank you so much.
Thank you. Danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.